Amen. Praise the
Amen.
Lord.
Lobe den Herrn.
Ja, Halleluja. I'm very happy that we are
ich bin sehr
in
froh,
the burden,
dass
the
wir in dieser Last jetzt sind über die Erstlinge.
In, Revelation chapter 14,
in Offenbarung Kapitel 14,
5.
Verse 1 bis 5.
These set of verses have been
ich glaube, diese Gruppe von
really
Versen
dwelling in my heart.
Waren wirklich in meinem Herzen in den vergangenen Wochen, als wir die Konferenz vorbereitet haben. Und das sind die Verse, die schon vor langer Zeit meine Aufmerksamkeit ergriffen haben, als ich erkannt habe, dass nicht alle Christen entrückt werden zum Thron Gottes. Das ist eine sehr wichtige Erkenntnis, dass Gott danach schaut, dass seine Gläubigen reif werden, sogar schnell und frühreif werden. Deswegen sind sie Erstlinge genannt. Es ist nicht die ganze Ernte hier, sondern die, die zuerst reif werden. Und das sind die, die den Vater zufriedenstellen. Und diese Verse hier sollten wirklich in unseren Herzen wohnen. Die sollten wirklich aktiv in uns allen arbeiten.
Let's not be distracted with that. The little enemy trying to distract us. Right?
Der Feind versucht immer, uns abzulenken.
This is an active matter. This is why it's very
good. Es ist eine aktive Sache.
We should be today already.
Deshalb war gut, dass heute Morgen darüber mitgeteilt wurde. Wir müssen heute schon mit dem Lamm stehen. Nicht passiv sein, nicht uns zurücklehnen, nicht sitzen, sondern aktiv sein, mit dem Lamm heute schon auf dem Berg Zion zu stehen. Und es ist auch so gut zu sehen, was ist der Berg Zion? Als wir diese Verse eben gelesen haben im Psalm 132, da wir denken oft daran, dass Zion der Wohnort Gottes ist. Aber und wir haben ein Lied darüber, über diesen Psalm 132, aber in diesem Lied fehlen die letzten zwei Verse, dass es das Horn Davids dort gibt und dass die Feinde Gottes in Zion beschämt werden. Es ist nicht nur der Wohnort Gottes, sondern es ist auch der Thron Gottes, der in Zion ist. Und der Thron Gottes hat zu tun mit Gottes herrlicher Herrschaft, siegreicher Herrschaft über den Feind. Haben wir so ein Bewusstsein, was Zion heute ist? Wenn wir dieses Bewusstsein nicht haben, täglich sogar, dann werden wir uns nicht vorbereiten. Dann werden wir nur mit unseren eigenen Dingen beschäftigt sein. Da sind wir in unserer eigenen Blase. Aber wir leben eigentlich nicht in einer Blase, Geschwister. Wir sind in Zion. Erkennt ihr, dass wir in Zion sind? Und wenn wir es erkennen, haben wir dieses aktive Bewusstsein, dieses Verlangen, in Zion wirklich zu leben und mit dem Lamm zu stehen? Was macht das Lamm auf dem Thron? Offenbarung 5 zeigt uns, er ist der Würdige auf dem Thron. Er war würdig, die Schriftrolle zu öffnen und ihre sieben Siegel und Gottes Willen heute auszuführen, sein Reich auf die Erde zu bringen. Aber er wird es nicht alleine tun, sondern es wird zusammen mit den 144.000 sein, mit den Erstlingen. Möchtest du ein Teil davon sein? Möchtest du wirklich dabei sein? Ich bin immer ermutigt, wenn in der Jugendversammlung gebetet wird, Herr, mache uns zu Erstlingen.
That's your prayer, Aaron.
Ja, wir beten das oft, vor allem in der Jugendversammlung. Aber haben wir auch so ein Bewusstsein, was wir dafür tun müssen? Wir sind Teil von Gottes himmlischer Armee. Wie trainierst du für die Armee? Indem du passiv bist und dich erholst? Nein, du stehst, du bewegst dich, du bist aktiv. Geschwister, das sollte nicht nur das Gebet der jungen Leute sein. Ich hoffe, das ist unser aller Gebet. Herr, mache uns zu Erstlingen. Und wenn wir das beten, dann muss was in uns passieren. Der Herr muss in uns arbeiten. Wir können nicht passiv sein. Und wenn wir Offenbarung 14, Vers 1 anschauen, wovon redet es noch? Es steht, dass sein Name und der Name seines Vaters auf ihren Stirnen geschrieben steht. Die Frage ist also, welcher Name steht auf unserer Stirn? Wenn ich zu Emery gehe, welchen Namen sehe ich auf seiner Stirn? Steht dort Apple, seine Firma? Und wenn ich zu Sarah gehe, steht dort Salesforce, das ist die Firma, wo sie arbeitet? Und wenn ich zu Emmanuel gehe, was steht da? Fußball? Was steht auf unser aller Stirn? Ist sein Name und der Name des Vaters auf unseren Stirnen geschrieben? Und nicht nur das, wenn wir zurückgehen zur Offenbarung 3, da steht sogar bei Philadelphia, dass auch der Name der Stadt Gottes, das neue Jerusalem, auf der Stirn geschrieben ist. Stehen alle diese Namen auf unserer Stirn? Was steht auf unserer Stirn? Denn was auf unserer Stirn geschrieben steht, zeigt uns, was in unseren Gedanken die ganze Zeit ist und in unseren Herzen. Wenn man mit den Kindern redet, ist es immer sehr interessant. Es ist wie ein Buch, ja. Man sieht gleich den Titel des Buches an ihnen. Ich habe mit einem der Kinder Abend gegessen. Und als ich mich hingesetzt habe, wollte dieses Kind gleich über Baseball reden. Ich konnte sofort sehen, was auf seiner Stirn geschrieben ist. Baseball.
Who's in first place?
Und das Kind wollte wissen, erzähl mir mehr über Baseball. Wer ist gerade auf dem ersten Platz? Kennst du diese Mannschaft und dass sie letztens so viel verloren hat? Ich konnte sofort erkennen, was auf dieser Stirn geschrieben steht. In seinem Herzen, seinen Gedanken war Baseball. Und wenn dieses Kind hier rumläuft, dann macht er sogar Bewegungen, um Baseball zu üben. Weil es so voll damit und so beschäftigt damit ist. Und jetzt kommt die Frage zurück zu uns allen. Womit sind wir beschäftigt? Was steht ganz oben in unseren Gedanken? Wisst ihr, als ich damals gearbeitet habe, dann war es so, jeden Morgen, wenn ich ins Büro gekommen bin, fragte mein Chef immer, der Manager fragte mich jeden Morgen, woran denkst du heute, um den Aktienkurs auf eine neue Spitze zu bringen? Und am Anfang habe ich nur gelacht und gedacht, warum sagst du das? Natürlich wird der Aktienkurs steigen, wenn wir alle unseren Job machen. Und er fragte mich dann, wie wirst du es machen? Und wisst ihr was? Ich bin ihm dankbar, dass er das gesagt hat. Denn es geht nicht nur darum, dass du weißt, ja, du willst dein Ziel erreichen, aber du musst darüber nachdenken. Du musst ständig darüber nachdenken, was du noch tun kannst, um dieses Ziel zu erreichen. Und das ist in all den großen Tech-Firmen so. Und sie fordern von ihren Leuten, dass ganz alle Gedanken auf das Geschäft fokussiert sind. Aber der Grund, warum ich ihm dankbar für diese Fragen bin, weil ich dadurch erkannt habe, der Herr fragt mich dieselben Fragen. Was kannst du noch tun, um das Reich Gottes auszubreiten, um Gottes Vorsatz nach vorne zu bringen? Sind meine Gedanken mit dem Geschäft des Vaters, des himmlischen Vaters beschäftigt? Denken wir aktiv darüber nach, wenn wir aufwachen? Ist das mein erster Gedanke? Und es war bloßstellend. Ja, ich kann morgens aufwachen und bei meiner Firma drüber nachdenken, was kann ich tun, um den Aktienkurs nach oben zu bringen? Aber wie wäre es, wenn wir aufwachen und uns fragen, was können wir tun, Herr, um dich noch schneller zurückzubringen? Wachen wir so auf oder möchtest du so aufwachen? Über das Geschäft unseres Vaters nachzudenken. Diesen Sinn Christi zu haben. Und leider denken wir oft nicht so. Und so wie mein Manager jeden Tag zu mir sprach, so wird auch jemand anderes zu dir sprechen, wenn du nicht aktiv über das Reich Gottes nachdenkst. Die Mainstream-Medien zum Beispiel, die erzählen dir jeden Tag irgendwas und es sind Lügen über Lügen. Ungerechtigkeit, Gottlosigkeit. Und es geht schon so weit, dass es wie in Jesaja ist, das Böse wird gut genannt und das Gute wird böse genannt. Und das ist genau das, was in deine Gedanken hineinkommen wird, wenn wir nicht aktiv mit dem Herrn heute sind. Deshalb heißt es in Kolosser 3, richtet euer Denken auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Und es sind nicht nur die Dinge, die droben sind. Ich möchte hier mal vorlesen, Kolosser 3, Vers 1 und 2. Seid ihr mit Christus auferweckt, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Es bedeutet, wenn wir an die Dinge denken, die droben sind, dann ist es nicht nur, jetzt bin ich da im Himmel gedanklich und alles ist friedlich. Aber die Frage ist, wer ist denn im Himmel und wo ist er? Hier heißt es, auf dem Thron Gottes sitzt Christus. Und wenn wir an den Thron Gottes denken, dann sollte uns das aufwecken, zu erkennen, wow, wir sind in Gottes Reich. Richtet euer Denken auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Genauso in Philippa. Dort heißt es, wir sollen den Sinn Christi haben. Warum ist es so wichtig, dass unsere Gedanken auf die Dinge gerichtet sind, die droben sind, auf den Thron? Warum? Weil das ist, was unser Herz antreiben wird. Das wird uns am Ende wirklich antreiben. Es wird uns beeinflussen. Und wenn wir willig sind und offen mit dem Herrn zusammenzuarbeiten, wie kann es sein, dass dieses Kind, das ich erwähnt habe, so viel über Baseball weiß? Dieses Kind kann mir so viel erzählen über die Geschichte von Baseball sogar. Manchmal sagt mir dieses Kind, wusstest du, dass es im Jahr so und so dieses Spiel gab, wo die gegen die gespielt haben und es so und so ausging? Woher weiß er das? Weil es in sein Herz geschrieben wurde. Und meine Frage hier ist, wenn wir davon reden, unsere Gedanken auf das zu richten, was droben ist, erlauben wir dem Herrn, sein Wort in unser Herz zu schreiben. Wie ist es mit deiner Arbeit, mit Sport, deiner Familie, Erziehung deiner Kinder? Selbst damit kannst du dich so sehr füllen. Es gibt so viele Videos darüber, wie man seine Kinder heute erzieht. Du kannst von allem Möglichen so vereinnahmt werden. Und dann wird es in dein Herz geschrieben. Aber wie sieht es damit aus, dass der Herr sein Wort in unser Herz schreibt? Und was ist denn das, was auf dem Herzen des Vaters ist? Habt ihr mal darüber nachgedacht? Ihr kennt alle das Gebet des Herrn. Was ist das Gebet des Herrn? Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Was heißt es dort? Dein Reich komme auf die Erde. Haben wir das geschrieben in unserem Herzen? Wir wissen vielleicht, wir kennen dieses Gebet vielleicht, haben vielleicht sogar die Gewohnheit, so zu beten. Aber ist das Bewusstsein in unserem Herzen? Wenn du davon redest, das Reich auf die Erde zu bringen, dann sehen wir schnell, es ist ein Kampf. Weil die Erde heute regiert wird von wem? Von Satan. Denkst du, es wird so einfach sein? Nein, es gibt einen geistlichen Kampf. Das müssen wir erkennen. Und das ist das, was auf dem Herzen des Vaters ist. Und das ist, was der Herr erreichen will und was er auch dabei ist zu erreichen. Und als er zur Erde kam, damals schon, war seine primäre Aufgabe, das Reich seines Vaters auf die Erde zu bringen. Immanuel, ich frage dich, wie alt war Jesus, als er sich um das Geschäft seines Vaters gekümmert hat? Wie alt war er da? Nicht 21, nicht 16, sondern 12. Bist du jünger als 12?
You're under 12, right? No?
How old are you? Wie alt bist du? 16. Du bist 4 Jahre älter als der Herr.
How about all of us?
Wie sieht's mit uns allen aus? Immanuel ist nur 4 Jahre älter als der Herr war, als er sich um das Geschäft des Vaters gekümmert hat. Wie sieht's bei uns aus? Kümmern wir uns um das Geschäft unseres Vaters. Deshalb sagte der Herr in Johannes 4, es ist seine Speise, den Willen des Vaters zu tun. Ist es unsere Speise, heute seinen Willen zu tun? O Herr, wo ist unser Herz? Wo ist unser Herz? Um in einem Krieg zu kämpfen, braucht Gott eine freiwillige Armee. Wenn ihr an eine freiwillige Armee denkt, wie schlagfertig ist diese Armee, wenn die Herzen der Truppen nicht ausgerichtet sind? Wenn sie nicht glauben an den Krieg, den sie kämpfen. Das war das Problem übrigens im Vietnamkrieg. Das amerikanische Volk und auch die Armee, sie waren gar nicht für diesen Krieg. Und das war schwierig für die Armee, dort zu kämpfen. Das Volk stand gar nicht dahinter. Und deswegen ist die Frage heute, wie ist der Zustand unseres Herzens über den Kampf, der vor uns liegt? Ihr müsst erkennen, bevor wir gerettet wurden, waren wir Feinde Gottes. Wir waren auf Satans Seite. Aber nun, da wir gerettet und getauft wurden und nun in seinem Reich sind, warnt das Wort uns immer noch. Jakobus, seid nicht Freunde mit der Welt. Jakobus 4, Vers 4, wir waren gerade darin. Warum sollen wir nicht Freunde mit der Welt sein? Weil du dann ein Feind Gottes sein wirst. Das ist das Problem. Wo ist unser Herz heute? George hat darüber mitgeteilt, wir sind so gemütlich. Wir leben wirklich in Blasen. Wir sind in unserer Komfortzone. Wir haben alle ein Zuhause, wir haben Essen auf dem Tisch. Den Kindern geht es gut. Es gibt Fußball, es gibt Baseball, alles läuft schön. Okay, der Aktienmarkt geht ein bisschen runter, die Blase knackt ein bisschen, aber das meiste läuft noch ganz gut. Genau wie Matthäus 24 sagt, wie in den Tagen Noahs, essen und trinken, heiraten und verheiratet werden und ja, uns geht's so gut, wir sind so gemütlich. Aber nicht nur das. Wir kümmern uns nicht um die Erde. Wenn du etwas hörst über die Weltsituation heute, was passiert in deinen Gedanken? Denkst du, wenn wir Gemeinschaft drüber haben, ach, dieser Bruder redet wieder darüber, warum müssen wir schon wieder über die Weltsituation reden? Und innerlich schaltest du ab. Schaltest du ab, wenn jemand über die Weltsituation redet? Wir haben letztens im Buch Esther geredet. Und ihr Onkel Mordechai hat sie gewarnt und gesagt, hey, wenn du nichts machst, um dein Volk zu retten, also wir können heute in einer Blase leben, aber diese Blase wird irgendwann platzen. Und wir waren letztens beim Propheten Amos. Und Amos wollte über das bevorstehende Gericht reden. Und dann wurde ihm gesagt, was du redest, ist eine Verschwörung. Eine Verschwörungstheorie. Und denken wir heute auch so, dass wenn über die Weltsituation geredet wird in der Gemeinde, dass das nur Verschwörungstheorien sind? Nein, wenn wir wirklich für den Herrn sind, für seine Armee in seinem Reich, dann müssen wir davon gefangen sein und sogar gefangene Sklaven Christi sein. Sklaven Gottes. Das war in Jakobus. Sind wir Sklaven Gottes. Dienen wir ihm. Wenn der Herr uns einen Befehl gibt, sagst du, hast du das Risiko abgewogen, bevor wir das jetzt tun? Oder bist du sicher? Wenn du dieses in Frage stellen hast, in einer Armee, in einer irdischen Armee, denkst du, du kannst effektiv kämpfen? So, wie ist unser Herz heute? Sind wir Gefangene Christi, Sklaven Christi? Nun, lob den Herrn, ich möchte ein Sklave sein. Ich möchte Teil dieser freiwilligen Armee sein, die das Lamm suchen und wenn der Herzog unserer Errettung etwas sagt, es auch gleich tut. Aber damit das passieren kann, muss sich mein Herz und meine Einstellung ändern. Und wenn sich mein Herz und meine Einstellung nicht ändern, ist es für den Herrn sehr schwierig, etwas in mein Herz zu schreiben. Und es war gut, dass es in der Einleitung kam. Wenn du das Ende eines Buches, wenn du das Ende eines Buches wissen möchtest, musst du das Ende lesen. Und in Gottes Wort ist das ganze Ende dort schon gezeigt. So, lob den Herrn. Wir kennen das Ende und wir wissen, dass der Herr gewinnen wird. Aber die Frage ist, wenn wir heute im geistlichen Kampf sind, dann müssen wir auch wissen, was ist Gottes Strategie? Wie wird er den Feind ausschalten? Und kennen wir die Strategie des Feindes, um uns alle zu betrügen, zu verführen, zu spalten, feurige Pfeile in unsere Gedanken zu schießen? Das Wort ist heute sehr wichtig dafür, damit der Vater sein Wort in uns hineinschreiben kann. Im geistlichen Kampf heute, ich möchte euch nur daran erinnern und euch damit beeindrucken. In Matthäus 11, Vers 12. Matthäus 11, Vers 12. Dort heißt es, von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt leidet das Reich der Himmel Gewalt, und die, welche Gewalt anwenden, reißen es an sich. Wir sind heute wirklich in einem Kampf, Geschwister. Es geht um Gottes Reich, sein Verlangen, sein Reich auf die Erde zu bringen. Und wir möchten alle Teil der 144.000 sein auf dem Berg Zion. Aber wenn das so ist, wenn wir das wollen, dann müssen wir auch aktiv sein und in den Kampf einsteigen. Und erkennen wir die überschwängliche Größe seiner Kraft? Erkennen wir die Waffen, die er uns gegeben hat? Als wir die Verse im Outline in der Gliederung zusammengestellt haben, da habe ich eine Sache erkannt. Wir haben das Wort Gottes. Wir haben alle geistlichen Waffen zur Verfügung, um diesen Kampf zu kämpfen. Und die überschwängliche Größe seiner Kraft haben wir auch. Aber die große Frage ist, wissen wir, wie wir diese benutzen können? Ich erinnere mich daran, als ein anderer Bruder mir erzählte, er ging zur Armee für ein Trainingslager und aus irgendeinem Grund, und er sagte, so wie wir werden lernen, eine Waffe zu benutzen, indem wir ein Video darüber schauen. Und dann habe ich ihn gefragt, wirst du auch selber lernen, mit der Waffe umzugehen? Und er sagte, nein, wir werden nur ein Video sehen, eine Präsentation. Und dann habe ich ihn gefragt, wie wirst du denn die Waffe benutzen später? Er meinte, ja, wir sehen ja ein Video. Aber wie wirst du die Waffe putzen? Ja, wir haben so eine Beschreibung bekommen, so eine Bedienungsanleitung. Denkst du, dass dieser Soldat, dieser Bruder, der zu diesem Trainingslager ging, ein effektiver Soldat im Kampf später sein wird? Denkst du, dieser Soldat wird stehen können im Kampf? Nein, er wird schwach sein. Er wird kampfunfähig sein. Und wenn du den Bruder hier fragst, wie es damals im Trainingslager war, da war es anders. Aber hier geht es ja jetzt nicht um irdische Trainingslager, sondern hier geht es um die himmlische Armee. Und das Wort sagt, wir haben die überschwängliche Größe seiner Kraft bekommen. Wir haben die Schlüssel zum Reich der Himmel bekommen. Aber noch einmal, die Frage ist, wissen wir, wie wir diese zu benutzen haben, den Feind zu binden? Und die Waffenrüstung Gottes. Epheser 6, die Waffenrüstung Gottes. Ein Teil dieser Waffenrüstung ist defensiv und ein Teil ist offensiv. Das Schwert des Geistes ist wofür? Wofür benutzt du ein Schwert im Kampf? Um deinen Feind zu töten. Natürlich, du könntest es auch zur Verteidigung benutzen, aber es ist eigentlich für den Angriff. Aber weißt du, wie man es benutzt? Wissen wir, wie man das Schwert des Geistes benutzt? Als seine Gemeinde. Als seine Armee heute. Geschwister. Der Herr möchte nicht nur sein Wort in unser Herz schreiben, er möchte, dass wir aktiv sind, mit ihm zusammen zu kämpfen. Eine Sache, die mir in den letzten Monaten klar wurde, durch das Gebet vor allem, ist, es ist eine Übung, es ist ein Training, zu lernen, wie man betet, den Feind zu besiegen, zu binden. Ja, auf der einen Seite könnte der Herr es alleine tun und hätte es schon längst tun können, aber er wartet auf uns alle, dass wir uns erheben und willig sind, von ihm trainiert zu werden, seine freiwillige Armee zu sein, dass wir den Feind schlagen können. Es war gut, einige Zeit zu verbringen in den kleineren Propheten, in den Psalmen und diese Verse zu nehmen, um den Feind zu überwinden. Und ich muss sagen, wenn wir in so einer Weise beten und als wir das gemacht haben jetzt letztens, da ist das Bewusstsein im Herrn gestiegen und dieses Siegesbewusstsein hat zugenommen. So, zurück zu der Frage, welcher Name steht in unseren Stirn geschrieben? Und erlauben wir es, dass sein Wort in unser Herz geschrieben wird, sodass wir mit ihm zusammenarbeiten können? Das ist, worum es heute geht, Geschwister. Wenn wir willig sind, mit dem Herrn in so einer Weise zu üben, für Zion und sein Reich, dann kann der Herr wirklich viel tun. Darauf wartet er. Denkt daran, der Wille des Vaters ist, sein Reich auf die Erde zu bringen, aber wir haben auch Offenbarung gesehen, Kapitel 1, 5, 2, 3, verschiedene Abschnitte, die zeigen, der Herr will nicht alleine auf der Erde regieren. Er möchte mit seinen Leuten zusammen regieren. Das ultimative Ziel des Christenlebens ist, Könige und Priester zu sein. Das sollte auch geschrieben werden auf unsere Stirn. Wenn der Name des Vaters, der Name des Herrn, der Name der Stadt unseres Gottes auf unsere Stirn geschrieben wird und unser Leben dem auch entspricht, Geschwister, dann ist das wirklich unser Weg, Erstlinge zu werden. Und der Herr kann schnell zurückkommen. Also mögen wir mit dem Herrn zusammenarbeiten. Mögen wir alle danach verlangen, diese Namen auf unserer Stirn geschrieben zu haben. Wenn du mich siehst, möchte ich nicht, dass du Baseball siehst. Nein, sondern den Namen des Herrn, den Namen des Vaters, den Namen der Stadt unseres Gottes, des neuen Jerusalem. Amen.